wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Als Christen, ihr Lieben, stehen wir im Reiche Gottes, dienen im Reiche Gottes und führen hier den Dienst unseres Herrn weiter. Es ist nichts Zusätzliches, was uns irgendwie gegeben wurde, es ist sein Dienst. Und wir tun seinen Dienst. Wie er Kranken half, sollen auch wir Kranken helfen. Wie er Menschen belehrte, wollen wir uns gegenseitig belehren. Wie er Bedürftige versorgte, sollen auch wir Bedürftige versorgen. Und wenn wir unseren Dienst in dieser Art und Weise verstehen, da bin ich ganz fest überzeugt, dann macht das ja was mit uns. Vielleicht weckt es das Bewusstsein tiefer Abhängigkeit und ich verstehe, Herr, wenn ich deinen Dienst weiterführe und ich auf mich schaue, ja meine Güte, wer bin ich denn? Und ich brauche so viel Kraft, ich brauche so viel Vollmacht und ich brauche so viel Geduld. Ich führe deinen Dienst weiter. Vielleicht lässt es auch das Gefühl tiefer Dankbarkeit hochsteigen, dass mir bewusst wird, welches Vorrecht ist es, den Dienst meines Herrn weiterführen zu können. Oder, und ich glaube, da müssen wir ehrlich sein, oder es kommt vielleicht sogar ein Leistungsgedanke hoch, der mich ein Stück weit in den Fokus rückt. Herr, ich führe deinen Dienst weiter und ich investiere viel dafür. Und ich gebe viel auf. Und Herr, wenn ich deinen Dienst weiterführe, wäre es schön, wenn du mir ein Stück weit entgegenkommst. Ein Gedanke, der aus dem eigentlich sehr positiven Prinzip, ohne Fleiß kein Preis, eigentlich eine negative Schlussfolgerung zieht. Wo es einer positiven Bedingung ein negativer Anspruch wird. Nach dem Motto, viel Fleiß, dann aber bitte auch viel Preis. Wenn ich mich investiere, Herr, in deinem Dienst, dann erwarte ich auch viel von dir. Und da fallen mir sofort Stellen ein, wo die Jünger zu Jesus kommen und ihn fragen, Herr, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Ich muss sofort an Petrus denken, der in Matthäus 19 selbstbewusst vor den Herrn sich stellt und sagt, Herr, wir haben alles verlassen, uns dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Und ich denke, solche oder ähnliche Gedanken sind uns manchmal näher, als uns lieb ist. Lass mich mal an dieser Stelle ehrlich sein. Ich erlebe momentan eine Zeit, Ich erlebe eine Zeit einer tiefen Müdigkeit momentan, die ein Ausmaß erreicht hat, dass ich nächstes Jahr meinen Dienst in der Bibelschule niederlegen werde. Und wenn du so eine Müdigkeit im Dienst Jesu hast, ist dieser Gedanke nicht so weit weg. Herr, ich tue doch alles für dich. Herr, ich bin doch in deinem Reich unterwegs. Herr, ich führe doch deinen Dienst weiter, nicht meinen. Und Herr, wenn ich deinen Dienst weiterführe, wieso kommst du mir nicht ein bisschen entgegen? Schenkst Leichtigkeit, schenkst Freude, Nächte, wo man durchschlafen kann. Viel Fleiß, viel Preis. Ich möchte mit euch heute Morgen zwei Texte lesen. Und versteht diese Predigt so, dass ich in erster Linie zu mir predige, euch lasse ich nur ein bisschen zuhören. Ich möchte zwei Texte lesen. Der eine Text findet sich in Lukas Kapitel 17. Ein Text, wo Jesus genau diesen Gedanken, viel Fleiß, viel Preis, aufgreift und in aller Deutlichkeit bewertet und hier an die Jünger folgendes Gleichnis weitergibt. Ich möchte diesen Text überschreiben mit diesem kurzen Satz, viel Fleiß, ja, einfach weil du dazu verpflichtet bist. Lukas 17, die Verse 7 und 10, da lesen wir von folgender Begebenheit. Da sagt Jesus: Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld hinheimkommt, sogleich sagen: Komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl dem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprecht: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Von allen Sklavengleichnissen, die wir in den Evangelien aus dem Munde Jesu hören, drückt das Vorliegende am deutlichsten und am provokantesten aus, was es wirklich heißt, im Dienst Jesu zu stehen und diesen tatsächlich weiterzuführen. Und der erste Gedanke, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich diesen Text lese, ist der: Oh, hier wird jemand zurechtgestutzt. Hier wird jemand auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Sehr nüchtern und sehr klar. Und der Kontext dieses Gleichnisses ist der, dass das ein Abschluss ist. Abschluss einer Belehrung der Jünger ab Vers 1, Kapitel 17, wo Jesus den Jüngern sehr deutlich macht: Wenn du in meinem Reich unterwegs bist, sage ich dir, worauf es ankommt, was du hochhalten sollst und worin du dich investieren sollst. Schaut mal, ich lese mal die Verse kurz. Er aber sprach zu den Jüngern: Es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen, wehe aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Habt Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spräche: es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zu ihm: Mehre uns unseren Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Und der Gedanke ist eben hier der: Wenn ihr als Jünger all das hier tut, wenn ihr aktiv gegen Sünde vorgeht, sie aus der Gemeinschaft der Gläubigen fernhaltet, wenn ihr es schafft, immer wieder zu vergeben, auch wenn es gefühlt zum 100. Mal ist, wenn ihr einen lebendigen, dynamischen Glauben im Reich Gottes habt und wirklich Dinge bewirkt, meine nicht, dass du einen Anspruch hast auf göttliche Gegenleistung. Das Einzige, was du tun kannst, ist zu sagen: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur das getan, was uns schuldig ist zu tun. Die zweite Reaktion, wenn ich diesen Text lese, ist die, dass ich merke: Oh, welch unbequemer Gedanke. Welch sperriger Gedanke. Gerade für uns, für die wir das Prinzip der Sklavenhalterei gar nicht mehr so vor Augen haben, es mit bestimmten Dingen behaftet ist in unseren Gedanken, und wir merken, es provoziert, wir merken, es ist sperrig, es ist unbequem. Hintergrund dieses Gleichnisses ist ein jüdisches Sklavenverständnis, was die absolute Trennung zwischen Herr und Sklave betont. Misshandlung körperlicher Natur, Willkür des Herrn war im Judentum verpönt, wurde verurteilt, genauso aber auch eine nicht angebrachte Nähe zwischen Sklave und Herr. Es war eine absolute Trennung, die es zu beachten galt. Ich habe euch mal einen Text aus dem jüdischen Werk, aus dem Buch Sirach mitgebracht, und jetzt schaut mal, was dieses in dem Buch Sirach über die Sklavenschaft und das Verständnis davon zu lesen ist. Sirach schreibt Folgendes: Futter, Stock und Lasten für einen Esel, Brot, Zucht und Arbeit für den Sklaven. Lass den Knecht arbeiten und du wirst Ruhe finden. Lass ihm freie Hand und er wird die Freiheit suchen. Deck ihn mit Arbeit ein, damit er nicht müßig geht, denn Müßiggang lehrt ihn viel Schlechtes. Bring ihn dazu zu arbeiten, wie es für ihn angemessen ist. Sei nicht maßlos gegen irgendein Lebewesen. Handle nicht ohne überlegtes Urteil. Er ist Sklave. Du bist Herr. Lass ihn arbeiten und schenk ihm nicht genug Freiheit. Und das ist der Hintergrund. Und so erzählt uns Jesus hier ein Gleichnis, wo er sehr deutlich in aller klaren Abtrennung von einem Oben und von einem Unten redet. Oben ist der Herr, unten ist der Sklave. Und ich finde es so fasziniert, wie Jesus die Jünger hier mit reinnimmt. Schaut mal, die ersten drei rhetorischen Fragen, da bringt Jesus die Jünger dazu, sich mit dem Herrn zu identifizieren. Und diese drei rhetorischen Fragen, die Jesus hier stellt, die verlangen alle eine deutliche Antwort. Nein, niemals, bestimmt nicht. Und dann in Vers 10 kippt das Ganze. Und auf einmal müssen sich die Jünger mit dem Sklaven identifizieren. Und es ist ihr eigenes Urteil, es ist ihre eigene klare Antwort, die sie jetzt dazu treibt, die entsprechende Konsequenz für sich zu ziehen. Ich sollte und ich kann nicht bedient werden. Ich bin nur Sklave. Die Vergleichspunkte sind hier klar. Die Beziehung zwischen Jesus und den Jüngern wird in aller Deutlichkeit herausgestellt. Er ist der Herr, die Jünger sind die Sklaven und sie tun nur, wozu sie verpflichtet sind. Nichts anderes. Worin besteht diese Verpflichtung? Ich möchte das mal in aller Kürze mit diesen konzentrischen Kreisen darstellen. Die zwei Personen in der Mitte, das bist du, das bin ich, die wir miteinander im Reiche Gottes unterwegs sind und die wir in ganz bestimmten Zusammenhang natürlich als Gemeinde Jesu existieren. Das erste Stichwort, was ich mal hier formulieren möchte, ist das Stichwort Leben. Physisch. Im Hier und Jetzt, auf dieser Welt, in dem Land, wo wir leben. Und hier müssen wir sagen, leben nur aus Gnade. Leben, weil der Herr will, dass ich lebe. Leben, weil der Herr über mein Leben wacht. Leben, weil der Herr mir alles gibt, was ich zum Leben brauche. Martin Luther hat diesen Gedanken ganz spannend formuliert. Ist ein recht langes Zitat, aber ich möchte euch das trotzdem mal vorlesen, wie er dieses: Der Herr ist der Schöpfer aller Dinge, denkt und für sich runterbricht. Schaut mal, was Martin Luther sagt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was ist das? Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter. Mit allem, was Not tut für Leib und Leben. Mich reichlich und täglich versorgt. In allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit. Ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Für all das ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein, schuldig bin. Das ist gewisslich wahr. Nicht Gott ist mir für meinen Dienst Dank schuldig, ihr Lieben, sondern durch meinen Einsatz statte ich Gott meinen Dank dafür ab. Dass er mich aus Gnade geschaffen hat, mir Leben schenkt und es Tag für Tag erhält. Ich bin Geschöpf, nicht selbst gemacht. Mein Leben ist Geschenk und nicht Verdienst. Das zweite Stichwort, und jetzt merken wir, zieht sich die Schlinge ein bisschen zu, ist das Stichwort Reich Gottes. Und auch hier müssen wir hinzufügen, nur aus Gnade. Paulus formuliert das in Römer 5 ganz treffend, indem er sagt, denn Christus ist, als wir noch schwach waren, zu dieser Zeit noch Gottlosen gehorchen. So, oh, tut mir leid, ich habe keinen Text hier vorne nicht lesen, ich habe den nicht abgedruckt, aber ich habe ihn vor Augen hier vorne. Wo aber Paulus eins herausstellt, als wir noch Sünder waren, als wir noch schwach waren, als wir nichts zu bieten hatten, tat Gott etwas, was kein Mensch tun wird. Wir sterben vielleicht für gute Freunde, aber er starb für Feinde. Drittes Stichwort, Dienst. Auch hier ist der Gedanke übergreifend aus Gnade. Der Herr stellt uns in seinen konkreten Dienst. Er bevollmächtigt uns, er schenkt uns Geistesgaben und das völlig unabhängig davon, was wir vorher getan haben und wer wir vorher waren. Sehr treffend formuliert das Paulus in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 12. Da schaut er auf sein Leben zurück und formuliert einen scharfen Kontrast zwischen dem, was Jesus getan hat und dem, wer er denn vorher war. Ich danke dem, dass er mir Kraft gegeben hat, Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat mich für treu gehalten und in seinen Dienst genommen, obwohl ich früher ein Lästerer, Verfolger und Frevler war. Kraft gegeben steht hier im schroffen Kontrast zu Lästerer. Treu gehalten zum Verfolger, in den Dienst genommen im Kontrast zum Frevler. Und Leute, hier wird ein Gedanke sehr, sehr deutlich. Der Herr beruft nicht aufgrund eigener Voraussetzungen. Er tut es trotz fehlender Voraussetzungen. Und das ist der Zusammenhang, in dem wir leben. Und wenn wir unseren Dienst so verstehen, dann können wir mit Paulus nur mit übereinstimmen und sagen, wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, gebührt mir deswegen kein Ruhm. Denn ein Zwang liegt auf mir. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Und liebe Leute, wenn wir uns in diesem Licht wahrnehmen, wird uns klar, wie weit weg der Gedanke sein sollte, unseren guten Willen, Frömmigkeit, Werke irgendwie bei unserem Herrn in Rechnung zu stellen und eine Gegenleistung zu erwarten. Alles nur aus Gnade. Dass du lebst, dass du zum Reich Gottes gehörst, dass du in den Dienst berufen bist, nur aus Gnade. Und deswegen sagt Jesus, das Einzige, was du sagen kannst, ist, ich tue nur das, was einem Sklaven würdig ist. Ich kann doch gar nicht mehr machen. Verlange keine Gegenleistung. Es ist selbstverständlich, seinen Willen zu tun und gehorsam zu sein. Leute, hier drängt sich für mich noch eine viel, viel grundsätzlichere Frage auf. Kann denn mein Dienst, können meine einzelnen Werke jemals so rein und so selbstlos sein, dass ich mich selbstbewusst vor den Herrn stelle und sage, das sind meine Werke und jetzt bitte Gegenleistung? Geht das? Lass uns mal ehrlich sein, Leute. Können wir uns wirklich frei davon sprechen, wenn wir Menschen helfen, dass nicht oft Sympathie mitschwingt? Kannst du dich davon freisprechen, wenn du Menschen helfen sollst, dass du es oft widerwillig tust? Kannst du als Ehemann wirklich sagen, ich liebe meine Ehe und suche nur das Beste meiner Frau? Ihr lieben Väter, ich weiß nicht, wie es bei euch war, als eure Kinder klein waren und nachts geschrien haben. Ich bin nachts oft wach geworden und bin liegen geblieben und hoffte, vielleicht wacht meine Frau jetzt auf. Und sie geht. Und sie ist oft aufgewacht und sie ging. Und ich habe mich umgedreht und weitergeschlafen. Tue ich immer das, was das Beste für meinen Partner ist? Ihr lieben jungen Männer, das ist jetzt kein sehr guter Rat oder Beispiel, was ich gegeben habe. Kann ich immer sagen, ich suche das Beste für den Partner? Kann ich wirklich sagen, wenn ich einen Dienst in der Gemeinde verrichte, ich tue es wirklich nur aus Liebe, kann ich mich davon freisprechen, dass niemals Gedanken kommen, oh, ich tue es aus Zwang? Wisst ihr, Leute, ich habe ein Zitat gelesen von Spurgeon, das finde ich ganz, ganz toll, was er gesagt hat. Schaut mal, wie dieser Mann seine Frömmigkeit und sein Leben bewertet hat. Und er sagt, was die Gnade für mich getan hat, er schaut zurück, erkenne ich mit tiefer Dankbarkeit an. Aber für das, was ich selbst getan habe, bitte ich um Vergebung. Ich bitte Gott, mir meine Gebete zu vergeben, denn sie sind fehlerhaft. Ich bitte Gott, mir selbst dieses Bekenntnis zu vergeben, denn es ist nicht so demütig, wie es sein sollte. Ich bitte ihn, meine Tränen zu trocknen und meine Gedanken zu reinigen, sowie mir zu schenken, dass ich mich selbst ganz vergesse. Kann ich Werke tun, die ich meinem Herrn vorhalte und sage, Herr, hier hast du sie und jetzt belohne mich? Lieben, ich komme immer mehr zu der Einsicht, dass ich sage, wenn ich eines Tages vor meinem Herrn stehen werde, wenn ich gestorben bin, ist das Einzige, was ich sagen kann, ich habe an dich geglaubt. Und meine ganzen Werke werde ich verstecken. Sie sind nicht so rein und so selbstlos. Wir tun nur das, was wir zu tun schuldig sind, sagt Jesus. Und so ist für mich dieser eine Satz, der mir in der Vorbereitung in den Sinn gekommen ist, der Satz, der über Lukas 7 in aller Deutlichkeit steht. Das ist dieser Gedanke, ihr Lieben, unser Dienst im Reiche Gottes ist kein Tauschgeschäft von halbwegs guten Taten gegen Jesu Anerkennung. Unser Dienst im Reich Gottes ist vielmehr Ausdruck einer tiefen Verpflichtung. Und mehr nicht. Und mehr nicht. Und in einer Welt, wo wir in den sozialen Medien nach Likes, Daumen hoch, Abonnenten oder irgendwelchen Followern suchen, müssen wir uns diese Wahrheit immer wieder sagen. Es ist kein Tauschgeschäft von halbwegs guten Taten gegen Gottes Anerkennung. Wir sind Sklaven und wir tun, was wir Sklaven zu tun schuldig sind. Wenn du jetzt ein fleißiger Bibelleser bist, kommen bei dir jetzt sofort Fragen hoch. Was ist mit den ganzen Stellen, wo wir aber von Lohn lesen? Positiv von Lohn lesen, wo Gott uns Lohn in Aussicht stellt. Und tatsächlich, wenn ich jetzt Amen sagen würde, wäre die Predigt zu einseitig. Und ich glaube, ich würde mich ein bisschen schuldig machen an euch. Ich möchte mit euch ein zweites Gleichnis lesen, ähnlich kurz aus Lukas Kapitel 12. Und dieses zweite Gleichnis möchte ich mit dem Satz überschreiben, viel Preis, aber nur aufgrund der Gnade Jesu. Lukas Kapitel 12 lesen wir miteinander ab Vers 35. Wer die Bibel hat, schlagt da mal mit auf. Ich lese es laut vor. Da formuliert Jesus, der Kontext ist eben der, dass Jesus nach vorne schaut, seine Wiederkunft im Blick hat, wenn er wiederkommen wird, das Reich ganz aufbauen wird. Und da schreibt oder sagt Jesus ein folgendes Gleichnis zu den Jüngern. Eure Lenden sollen umgürtet sein und euer Licht und eure Lichter brennend. Ja, seid wachsam, ich komme bald. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm gleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wir merken, oh, hier gibt es aber ganz, ganz viele Ähnlichkeiten. Wieder ein Gleichnis, was von dem Verhältnis Jesus und Jünger redet. Das gleiche Bild, die gleiche Welt, die Jesus gebraucht, um dieses Verhältnis zu beschreiben. Es sind wieder Knechte und Herr. Aber wir merken, irgendwie ist dieses zweite Gleichnis komplett spiegelverkehrt. Lass mich das mal kurz hier kurz aufbröseln für euch. Lukas 17, was wir gelesen haben, ist es eben der Sklave, der heimkommt nach der getanen Arbeit. Lukas 12 ist es der Herr, der wiederkommt. Und die Sklaven warten. Lukas 17 sagt der Herr in aller Deutlichkeit, erwarte keinen Lohn, schürze du dich und arbeite weiter. Hier ist es der Herr, der sich schürzen wird. In Lukas 17 ist der Gedanke, du als Sklave, wenn du heimkommst, du dienst mir. Wir sind unnütze Knechte, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. In Lukas 12 ist es der Herr, der dienen wird. Er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Ja, was denn nun, möchte man meinen? Zwei Gleichnisse, die scheinbar in absoluter Spannung zueinander stehen. Aber liebe Leute, das ist hier kein Widerspruch. Lass mich das mal so formulieren. Das sind Geschwistergleichnisse, die zusammen gelesen wollen und müssen. Wenn du Lukas 17 liest, musst du Lukas 12 lesen. Genauso umgekehrt. Es sind im Prinzip zwei Seiten einer Medaille. Lukas 17, was wir gerade gelesen haben, beschreibt mich hier auf der Erde, der ich im Dienst unterwegs bin. Meine Haltung, mein Selbstbild, meine Selbstwahrnehmung. Lukas 12 beschreibt die Seite Jesu. Von seiner Warte aus, als Herr der Welt, der mir Leben geschenkt hat, der mich in sein Reich gestellt hat, der mich mit Geistesgaben und Vollmacht beschenkt hat für den Dienst und befähigt hat, kann er mit Fug und Recht verlangen, dass wir ihm dienen, ohne dafür etwas zu bekommen, ohne dass er uns etwas schuldig wäre. Aber er verspricht ein Festmahl. Und Leute, das ist ganz, ganz wichtig. Er verspricht ein Festmahl als Zuspruch von sich aus. Nicht als Anspruch der Jünger. Ich verspreche euch ein Festmahl und das ist ein Zuspruch. Das ist kein Anspruch, den ihr habt. Reine Gnade. Reine Gnade. Das, was eigentlich von unserer Perspektive nicht zu erwarten wäre und worauf es keinen Anspruch gibt, das wird Jesus uns geben, ein Festmahl und uns dienen. Ich glaube, wir müssen hier noch weitergehen. Diese zwei Gleichnisse sind nicht nur zwei Seiten einer Medaille, die jetzt irgendwie nebeneinander stehen, in einer Spannung zueinander stehen und wir diese Spannung irgendwie ertragen müssen. Nein, liebe Leute, ich bin davon überzeugt, diese zwei Gleichnisse oder diese zwei Wahrheiten, sie wirken aufeinander ein. Wie meine ich das? Damit meine ich, wenn ich diesen Dienst Jesu für mich, wie in Kapitel 12, wirklich annehmen will, wenn ich diesen Dienst als Mensch wirklich genießen will, dann muss ich dafür die Sichtweise von Kapitel 17 haben. Erst dann werde ich wirklich frei sein und Jesus wirklich an mir dienen lassen. Erst der Mensch, der einsieht, dass alles, was er tut, reine Verpflichtung ist und er darüber hinaus nichts mehr geben kann, erst dieser Mensch wird es sich gefallen lassen, dass Jesus ihm dient, ohne das irgendwie mit seinen Werken zu verrechnen. Das merken wir ja schon in zwischenmenschlichen Bereichen, ihr Lieben. Kennt ihr Situationen, wo es einem schwerfällt, ein Geschenk anzunehmen? Wo eine Person zu dir kommt, dir ein Geschenk gibt und dein erster Gedanke ist, oh, ich habe ihm aber nichts geschenkt. Oder oh, das heißt, nächstes Jahr muss ich ihm auch was schenken. Kennt ihr die Situationen, wo es uns so schwerfällt, Hilfe anzunehmen? Da ziehst du um und da kommt eine Person und hilft dir und dein erster Gedanke ist, oh, ihm habe ich aber nicht geholfen letztes Jahr. Oh, bestimmt muss er jetzt auch oder erwartet von mir auch, dass ich ihm helfe irgendwann mal. Manchmal haben wir Mühe, Geschenke anzunehmen, haben wir Mühe, Hilfe anzunehmen. Liebe Leute, welche Personen können denn Geschenke mit reiner Freude annehmen? Die hier. Kleine Kinder. Kinder, die wissen, ich bin überhaupt nicht in der Lage, ein Geschenk zu machen. Kinder, die wissen, ich habe überhaupt nicht so viel Geld, um irgendetwas zu kaufen, um mich irgendwie zu revanchieren. Diese Leute nehmen das Geschenk mit reiner Dankbarkeit an. Welche Personen nehmen Hilfe mit tiefer, ehrlicher Anerkennung und Dankbarkeit an. Diese hier. Menschen, die alt sind, Menschen, die krank sind, die wissen, ich habe überhaupt nicht die Kraft aufzustehen, um mich zu revanchieren. Ich habe überhaupt nicht die Kraft, um irgendetwas Ähnliches zu tun. Diese Menschen nehmen Hilfe an. Dankbar, ehrlich. Möchtest du den Dienst Jesu für dich annehmen? Dann musst du denken wie Lukas 17. Dann musst du verstehen, alles, was ich tue, ist nur Dienstverpflichtung. Ich kann gar nichts tun darüber hinaus. Ich kann mir kein Pluskonto, gar nichts aufbauen. Es ist nur Verpflichtung, nur meine Pflicht. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich den Dienst Jesu für mich annehmen. Nur dann, ehrlich und dankbar. Nur dann schmälere ich den Dienst Jesu nicht, indem ich seinen Dienst mit meinen Werken verrechne und irgendwie eine Gegenleistung hochrechne. Ich kann seinen Dienst nur dann annehmen, wenn ich verstehe, reine Dienstverpflichtung, was ich tue. Nichts mehr. Nichts mehr. Ich tue nur das, was schuldig ist, von mir getan zu werden. Und liebe Leute, genau hier möchte ich heute stehen bleiben. Ich möchte jetzt nicht handfeste Anwendungen für unseren Dienst formulieren. Ich möchte hier stehen bleiben mit dem Blick auf unseren Herrn. Und gibt es in der Adventszeit, wo wir seine Ankunft erwarten, nichts Besseres, als sich vorzunehmen und sich neu zu durchdenken, wen erwarte ich denn eigentlich? Einerseits erwarte ich meinen Herrn, wo ich einfach nur Sklave bin. Einen Herrn, der mir alles aus Gnade geschenkt hat. Und wo alles, was ich tue, eigentlich nur ein Tun ist, wo ich sagen muss, ich bin nur Sklave, ich tue, was ich schuldig bin zu tun. Andererseits erwarten wir einen Herrn, der sagt, und ich komme und ich werde mich doch schürzen. Und ich werde dir doch dienen. Aber liebe Leute, um diesen Dienst anzunehmen, müssen wir neu verstehen, wer wir sind. Und diesen Dienst Jesu nicht schmälern, nicht gegenrechnen, nicht aufwerten oder irgendwie verrechnen. Verstehe, wer wir sind, dann werden wir seinen Dienst neu für uns annehmen. Und ich freue mich, dass ich diesen Herrn erwarten darf. Amen.